Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen gleich wissen, was es bringt. Zum einen, wenn die Kulturszene die Einhaltung der Brandmauer gegen die AfD einfordert und welche rechtlichen Möglichkeiten es eigentlich gibt, um, wenn man es zumindest will, gegen die AfD vorzugehen. Beides hat einen Abend im Hebel am Ufer in Berlin beschäftigt. Dann geht es uns um Bill Gates, den legendären Tech-Veteran und Microsoft-Gründer, der als einer der wenigen seiner Branche Distanz zu Donald Trump hält. Und er hat gute Gründe dafür. Dann treffen wir eine Israelin aus Chemnitz, die an die sächsische Stadt glaubt. Außerdem schauen wir uns das Werk eines Malers an, der als ja so eine Art 3D-Maler des 17. Jahrhunderts gilt. Ein Schüler von Rembrandt, der noch viel mehr wollte als der Lehrer selbst. Und eine Serie über einen Palästinenser in Texas. Die schauen wir uns auch noch an. Eine Schockwelle ging letzte Woche durchs Land, als zum ersten Mal nur mit den Stimmen einer in Teilen rechtsextremen Partei Anträge im Bundestag möglich wurden und beschlossen wurden. Die AfD stimmte mit der CDU für eine strengere Migrationspolitik. Zwei Tage später scheiterte ein gemeinsames Abstimmen bei einem Gesetz. Am Mittwoch letzte Woche waren es nur Anträge, aber der Damm schien gebrochen. Die AfD hatte einem Projekt im Bundestag zum Erfolg verholfen. Ohne die AfD wäre das wohl nicht möglich gewesen. Seitdem gingen Hunderttausende auf die Straße in Deutschland, um gegen die CDU und den Verlust der Brandmauer zu demonstrieren. Und auch die Kulturszene meldete sich zu Wort mit prominenten Stimmen und Petitionen. Darüber haben wir hier ausführlich berichtet und gesprochen. Und da sind wir beim Hebel am Ufer, dem Hau in Berlin. Dort war heute eine Diskussion darüber zu erleben, wie mit Hilfe des Rechts der AfD beizukommen wäre. Angefangen von einem Verbotsantrag über den Schutz des Grundgesetzes und des Bundesverfassungsgerichts. Auf dem Podium unter anderem die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin. Aber eben auch Arne Semsrott. Er ist Leiter des Portals fragdenstaat.de und Autor eines Buches über ja eine mögliche AfD-Regierungsbeteiligung. Titel des Buches Machtübernahme. Jetzt haben wir ihn am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Semsrott.
Guten Abend.
Also beim Hau in Berlin, das lässt natürlich erstmal an die Kulturszene denken, die sich in großen Teilen gegen die AfD stellt, was ja, wie wir sehen, erstmal rein gar nichts an den Umfrageergebnissen ändert. Was war für Sie die wichtigste Erkenntnis dieses Abends?
Die wichtigste Erkenntnis eines solchen Abends eigentlich immer für mich ist es, wie wichtig es ist, zusammenzukommen und in so einem Raum mit 200, 250 Leuten zu merken, wie viele Leute verzweifelt sind, vielleicht ähnlich verzweifelt sind und ähnlich ticken, ähnlich was machen wollen. Und das zu spüren und dieses gemeinschaftliche etwas tun wollen, das elektrisiert mich eigentlich immer wieder. Und ob es jetzt Mittel des Rechts sind, mit denen man was machen kann, ob es andere zivilgesellschaftliche Möglichkeiten sind, sich so zusammenzufühlen und das zu spüren und danach sich zu verbinden und was zu tun, das finde ich immer wahnsinnig wichtig.
Also eine gegenseitige Bestärkung, ein Empowerment letztlich.
Ja, weil man ja angesichts von gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen schon in so eine Vereinzelung und eine Verzweiflung kommen kann. Und bei mir selbst sehe ich das immer als Impuls. Ich will mich eigentlich zurückziehen und will in mein Bett und will eigentlich nur für mich sein. Und dann aber doch rauszugehen und zu spüren, anderen geht es genauso. Das finde ich immer total wichtig.
Aber die Umfrageergebnisse, ja, also geben denen zumindest keine Hoffnung, die etwas gegen die AfD haben und sie womöglich sogar verbieten wollen oder jedenfalls sie klein halten wollen. Wir erleben einen konstanten Aufwuchs, immer mehr Stimmen für die AfD, die inzwischen bei den neuesten Umfragen bei fast 21% liegt, zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Also im Moment oder eigentlich seit Jahren letztlich haben all die Diskussionen in allen verschiedenen Bereichen, juristisch, gesellschaftlich, politisch, kulturell, wenig gebracht gegen die AfD. Warum?
Das würde ich so nicht sagen. Die Zivilgesellschaft, die ist voll da. Und das haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen auch gesehen. Da sind Hunderttausende auf den Straßen. Das war vor einem Jahr bei den Demokratiedemos genau das Gleiche. Die Zivilgesellschaft, die liefert. Was uns fehlt, ist eine Politik, die genau dieses Momentum aufgreift. Also die jetzt klar macht, wir bauen die Brandmauer wieder auf und wir setzen andere Themen in den Fokus. Nicht immer nur über AfD und Migration zu sprechen, sondern über Mietenpolitik, über Sozialpolitik, über Bildung, über Gesundheit. Das, was die Leute ja eigentlich wollen, die jetzt auf die Straße gehen. Und da fehlt aber letztlich so ein Resonanzraum, das eigentlich aufzugreifen, was an Mobilisierung und an demokratischem Willen eigentlich da ist.
Das wäre das Politische, aber heute Abend ging es ja vor allem um das Rechtliche. Also ein zentraler Punkt natürlich ein mögliches AfD-Verbot. Da gibt es ja auch Initiativen, zum Beispiel aus dem Bundestag heraus, einen Antrag zu stellen beim Bundesverfassungsgericht für ein mögliches AfD-Verbot. Inwieweit wurde das jetzt diskutiert heute Abend?
Die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das machen kann und vor allem, was es bringt, wurde diskutiert. Und das ist eben nicht nur, dass die AfD verboten werden würde und die Finanzierung für verfassungsfeindliches Gedankengut dann abgeschnitten werden würde, sondern es geht natürlich bei so einem AfD-Verbot auch darum, dass man ein sichtbares Zeichen setzt, dass man mit einer solchen Partei koalieren kann. Denn der Weg, mit einer Partei dann noch zu koalieren, die in einem Verbotsverfahren drin ist, der ist natürlich nochmal deutlich weiter. Das heißt, über die sehr konkreten Auswirkungen eines solchen Verbotsverfahrens, nämlich eines Verbots hinaus, geht es auch um einen gesellschaftlichen Diskurs, für den aus meiner Sicht so ein AfD-Verbotsverfahren, also letztlich ein Prüfantrag, auch wahnsinnig wichtig wäre.
Denn so ein Verfahren dauert ja, wie wir wissen, Jahre, würde natürlich auch keinen Einfluss jetzt auf diese aktuelle Bundestagswahl haben und vielleicht nicht einmal auf die nächste. Das heißt, Sie sagen, allein das Verfahren als solches wäre schon ein mögliches Mittel gegen die AfD?
Genau, weil es da natürlich um den gesellschaftlichen Diskurs geht. Da werden dann auch rechtliche Argumente und Verfassungsfeindlichkeit bzw. Verfassungstreue nochmal anders diskutiert. Ganz einfach, weil das dann ansteht. Und einem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit zu geben, da ein paar grundsätzliche Fragen dazu zu sagen, das, glaube ich, täte uns allen gut. Wir müssen natürlich auch wissen, dass so ein AfD-Verbotsverfahren jetzt nicht die eine Lösung ist, um irgendwie die Gesellschaft wieder in die Mitte zu rücken. Aber es ist ein wichtiger Baustein und eben nicht nur konkret in Bezug auf die AfD, sondern in Bezug auf die demokratische Gesellschaft und demokratische Diskurse.
Und sollte am Ende ein AfD-Verbot oder zumindest vielleicht auch der Entzug der Parteienfinanzierung stehen?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und da sind sich ja tatsächlich viele RechtswissenschaftlerInnen einig. Aber man muss eben dem Bundesverfassungsgericht auch die Möglichkeit geben, etwas dazu zu sagen. Und das ist ein wichtiger erster Schritt, um demokratische Politik in Deutschland wieder nach vorne zu bringen.
Aber generell ist ja, ich sag mal, es geht ja nicht nur um ein AfD-Verbot, auch viele andere Dinge sind unter Druck, nicht nur von der AfD. Wir erleben es ja, europäisches Recht ist unter Druck angesichts der aktuellen Migrationsdebatten. Das betrifft ja nicht nur die AfD, sondern auch aus anderen Parteien kommen ja Vorschläge, die zumindest an die Grenzen des europäischen Rechts gehen. Inwieweit ist das Thema heute Abend gewesen?
Auch das war natürlich ein Thema, weil diese Bundestagswahl letztlich auch eine Wahl darüber ist, ob man Rechtsstaatlichkeit respektiert oder nicht. Und die Zeit hat ja in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass ein hoher CDU-Funktionär gesagt hat, man müsse jetzt mal aufräumen mit diesen Scheißgerichten. Scheißgericht ist ein Zitat. Das heißt, wenn wir da so eine Respektlosigkeit gegenüber dem Rechtssystem sehen, dann schwan uns natürlich auch einiges. Das heißt, es ist auch eine Grundsatzfrage jetzt, ob man Gerichtsurteile respektiert, und zwar nicht nur deutsche, sondern auch europäische Gerichte, oder ob man sich da wieder in eine Nationalstaatlichkeit zurückzieht. Und das sind tatsächlich Grundsatzfragen, in denen es einen Konsens gab in den letzten Jahrzehnten, und der scheint jetzt auch aufgebrochen. Insofern geht es jetzt auch um eine Richtungsfrage.
Da geht es ja vor allem um Migrationsfragen, um das europäische Asylsystem und vieles andere mehr. Es scheint so massiv unter Druck zu sein, dass man sich fragt, wie es da auf diesem Gebiet weitergeht.
Ja, und tatsächlich ist es auch eine wirklich verfahrene Situation, und wir müssen natürlich auch sehen, dass es da nicht aufhört, weil ganz viele Rechtsinstrumente, die gerade auf AsylbewerberInnen, auf Flüchtlinge angewendet werden, möglicherweise dann auch auf andere Bevölkerungsgruppen angewendet werden. Wir sehen das jetzt bei Fragen wie einer Arbeitspflicht für Geflüchtete und einer Arbeitspflicht für BürgergeldempfängerInnen. Wir sehen es bei der Bezahlkarte jetzt erstmal für AsylbewerberInnen, aber möglicherweise bald auch für BürgergeldempfängerInnen. Das heißt, es hört da eben nicht auf, sondern das ist auf eine Art ein Versuchsballon, um das dann auf weitere Bevölkerungsschichten auszuweiten.
Sagt Arne Semsrott, Politikwissenschaftler, Aktivist, Leiter des Rechercheportals fragdenstaat.de, der heute Abend auf der Bühne war, auf dem Podium war, im Hau im Hebel am Ufer in Berlin, als es um die Frage ging, welche rechtlichen Möglichkeiten es zum Beispiel auch im Umgang mit der AfD gibt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank, schönen Abend.
Schönen Abend ebenso. Deutschlandfunk Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Ich war ein aufmüpfiger Klugscheißer, das schreibt Bill Gates, über sich als Teenager. Und sagt dies hier heute über sich.
Meine sozialen Fähigkeiten haben sich sehr langsam entwickelt. Außer ein paar Jungs, die mir ähnlich waren, hatte ich nicht so viele Freunde.
Sagt Bill Gates, in diesem Jahr wird er 70 und ist plötzlich damit konfrontiert, dass die Gesundheitspolitik der USA komplett umgekrempelt wird. Genau der Bereich, der ja für seine Stiftung so wichtig ist. Nicht nur, dass ein Impfskeptiker Gesundheitsminister mit hoher Wahrscheinlichkeit Gesundheitsminister wird, sondern auch die de facto Abschaffung der Behörde, die sich um internationale Hilfe kümmert. USAID oder USAID, wie auch immer man es aussprechen will. Sie wird jedenfalls gerade von Elon Musk, dem Bill Gates eigentlich sonst sehr schätzt, zerlegt. In einem NBC-Interview meint Bill Gates, diese Behörde ist gar nicht parteiisch, was hier unterstellt wird. Es geht um Ernährung, um Gesundheit. Und wenn Elon Musk wüsste, was diese Behörde Gutes tut, dann würde er nicht zehntausenden Menschen erzählen, sie sollen nicht mehr zur Arbeit kommen.
You know, I think in the case of USAID, he doesn't appreciate the phenomenal work that goes on. It's not partisan work. It's nutrition. It's, you know, I think if he really knew the work there, he wouldn't be telling 10,000 people not to come and do that work.
Wir werden sehen, wie das auf diesem Gebiet weitergeht. Bill Gates, in dieser angespannten politischen Lage legt er jetzt erstmal eine Autobiografie vor oder besser ein Buch über sich als Kind und Teenager, über das, was vor der Gründung von Microsoft passierte. Christian Schiffer hat sich mit dem Werk von Bill Gates ausführlich beschäftigt. Was haben Sie aus diesem Buch gelernt?
Also man lernt, dass Bill Gates wirklich ein absoluter Nerd war. Und das kommt jetzt wahrscheinlich nicht überraschend. Ja? Bill Gates galt immer als der König der Nerds. Aber ich muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, hat mich, sagen wir mal, das Ausmaß dieser Nerdigkeit von Bill Gates doch nochmal überrascht. Also es geht dort wahnsinnig viel um Dinge, die Bill Gates als Kind gemacht hat. Und es sind dann oft so Dinge wie, da schildert er, wie er stundenlang über die Funktionsweise von Klebstoff nachgedacht hat oder was für ein Erweckungserlebnis das war, als er mit seiner Oma Karten gespielt hat und festgestellt hat, ach so, es geht hier ja gar nicht um Glück, sondern es geht hier um Systeme und sich dann in diese Systeme reingefuchst hat oder wieder irgendwie stundenlang in der Bücherei verbracht hat, um das Katalogisierungssystem der Bibliothek zu studieren, weil ihn das so sehr fasziniert hat. Also das sind so die Geschichten und eine möchte ich vielleicht noch herausgreifen, weil die hat mich besonders fasziniert. Es ist die 5. Klasse. Der kleine Bill Gates kriegt eine Hausaufgabe zu machen, also eine Hausarbeit und er soll sich für diese Hausarbeit einen US-Bundesstaat aussuchen, über den er schreiben möchte. Und Bill Gates entscheidet sich für Delaware. Und warum entscheidet sich der kleine Bill Gates, dieser Fünftklässler, für Delaware? Weil sein Vater ihm erzählt hat, dass das der wirtschaftsfreundlichste Staat ist. Und er gibt dann eine Arbeit ab. Und diese Arbeit hat 177 Seiten. Also da haben wir auf der einen Seite schon dieses Interesse an Business. Er liest damals auch schon irgendwelche Wirtschaftszeitungen und auf der anderen Seite aber auch dieses Manische. Diese zwei Charakterzüge, würde ich sagen, haben ihn dann später sehr erfolgreich und vor allem sehr, sehr reich gemacht.
Die USA sind ja nun mal historisch gesehen der Ort, an dem die Computertechnologie ihren Anfang genommen hat, da wo die größten Erfindungen und Entdeckungen gemacht worden sind. Was ist an dieser Geschichte von Bill Gates amerikanisch?
Ach, ich würde gar nicht mal sagen, so viel. Und das reflektiert er eigentlich, weil man würde ja erwarten an einer typisch amerikanischen Geschichte, das muss ja sowas wie vom Tellerwäscher zum Millionär sein. Und Bill Gates ist nicht Tellerwäscher zum Millionär, sondern ist Silbertellerwäscher vielleicht zum Millionär.
Also aus guten Verhältnissen
klar
kommt,
zu sagen, oder? Genau, also er kommt aus der gehobenen Mittelschicht, der Vater ist Anwalt. Die Mutter ist sehr engagiert, also auch in der Gemeinschaft. Und vielleicht ist da dann schon so ein bisschen dieser Samenkorn gelegt worden für das, wofür Bill Gates eigentlich heute bekannt ist, nämlich seine ganzen Aktivitäten, um, ja, also in seinem Sinne die Welt zu verbessern, also würde er selbst sagen. Also die Mutter übrigens, die tut auch sehr viel Wert darauf legen, dass der junge Bill Gates immer mit anderen Leuten und anderen Perspektiven in Kontakt kommt. Zum Beispiel gibt es immer sowas wie eine Art Familientausch. Und dann werden halt Kinder, fremde Kinder, also von anderen Familien, dürfen dann bei denen essen und dafür dann die Kinder von der Bill Gates Familie bei anderen Familien. Also das wirkt alles wie eine sehr behütete und eigentlich auch sehr gute Erziehung, die der junge Bill Gates da genießen kann. Und deswegen ist es nicht vom Tellerwäscher zum Millionär. Und er reflektiert das auch, ja. Also an einer Stelle ist auch die Rede von einer Zufallslotterie oder von der Lebenslotterie. Und er reflektiert, dass er sozusagen ohne eigenes Zutun einfach besondere Privilegien genossen hat, die es ihm dann erlaubt haben, diese Karriere dann auch einzuschlagen.
Also nicht unbedingt aus der Garage heraus, wie Steve Jobs von Apple, der immer sein direkter Konkurrent war, der aus deutlich schwierigeren Verhältnissen sich hocharbeiten musste und dann auch immer in Konkurrenz mit Microsoft stand. Und bei diesem Bill Gates ist es ja so, man fragt sich tatsächlich, was war der Kern seiner Erfindung? Auf der einen Seite hört man immer wieder, ein genialer Programmierer, jemand, der wusste, was diese Apparate brauchen, auf der anderen Seite aber auch ein ziemlich guter Manager, der sehr früh erkannt hat, dass man Software offenbar lizenzieren muss, um wirklich Geld zu machen. Ist das der Kern letztlich, wie Microsoft groß geworden ist, riesig geworden ist, wie er auch reich geworden ist, einfach durch das serienweise massenhafte Verkaufen von Software?
Ja, das ist der Kern. In der Biografie, da schildert Bill Gates einen Schlüsselmoment und das ist gar nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, als Bill Gates das erste Mal einen Computer sieht oder sowas, sondern es ist das erste Mal, als er BASIC benutzt, also eine Programmiersprache verwendet. Da schreibt er in der Biografie, das sei wie ein Stromstoß gewesen. Und diese Liebe zur Software, die zieht sich tatsächlich durch das ganze Leben von Bill Gates. Und der Kern ist tatsächlich, dass mit Bill Gates eigentlich diese Vorstellung verbunden ist, dass Software ein Produkt ist. Weil davor war es so, dass die Software eigentlich umsonst war. Die wurde mit der Hardware mitgeliefert. Und Bill Gates hat verstanden, nein, Software ist ein eigenständiges Produkt. Ein Produkt, das man schützen muss. Also in dem Buch wird auch schon gesagt, also dass er sozusagen sich dafür eingesetzt hat, dass man die nicht kopieren darf, sich gegen Piraterie stark gemacht hat und so weiter, weil ihm klar war, das ist ein Produkt, das man verkaufen kann. Und was er mit Microsoft dann letztendlich geschaffen hat, war, ja, den Softwarefertigungsprozess in gewisser Weise zu industrialisieren. Und Microsoft war, wenn man so will, dann einfach eine Softwarefabrik. Und dieses Geschäftsmodell, das haben dann viele nachgemacht und heute haben wir sehr viele von diesen Softwarefabriken. Aber eine der größten, wenn nicht die größte der Welt, ist eben immer noch Microsoft.
Und mit dem vielen Geld hat er dann ja sich auch um globale Gesundheitsvorsorge und Fürsorge auch gekümmert mit seiner Bill und Melinda Gates Stiftung. Auf die Stiftung können wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Das ist nochmal ein Thema für sich, inwieweit er vielleicht sich da auch als der gute Mann der Hightech-Industrie in den USA selber sieht und vielleicht doch verkauft, aber es ist auf jeden Fall jemand, der jetzt in einem völlig veränderten politischen Umfeld sich wiederfindet. Wir sehen, dass das Silicon Valley, jedenfalls das aktuelle Silicon Valley, die deutlich jüngere Generation, die sehr viel mehr auf Streaming, auf Social Media und ähnliches setzt, einen politischen Wandel durchgemacht hat und sich Richtung Donald Trump bewegt. Wir sehen es bei Meta, also dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, Mark Zuckerberg, der plötzlich ein großer Freund von Donald Trump geworden ist, aber auch von anderen. Auch Elon Musk ist ja jemand, der aus dieser Welt kommt. Ist Bill Gates da fast so eine Art politisch-gesellschaftlicher Dinosaurier aus einem anderen Silicon Valley?
Es wirkt ein bisschen so. Also wenn wir jetzt mal erstmal vielleicht von dem Politischen ein bisschen weggehen, da sind ja auch die habituellen Unterschiede so offenkundig. Ja, also was ja heute angesagt ist im Silicon Valley, auch unter den Tech-Größen, ist ja so eine gewisse Maskulinität. Ja, Mark Zuckerberg, der Kampfsport macht, oder Elon Musk, der Leute mit Kraftausdrücken beleidigt und sowas. Und das ist überhaupt nicht die Welt von Bill Gates. Bill Gates ist tatsächlich einfach so dieser Klischee-Nerd, wenn man so will. Und da ist nichts oder wenig Maskulines dran und wenig Körperlichkeit. Und wenn wir zum Politischen gehen, dann würde ich sagen, dass Bill Gates schon jemand ist, der zwar nie so vokal war wie zum Beispiel ein Elon Musk, sich eher zurückgehalten hat in der Öffentlichkeit mit politischen Aussagen, aber im Hintergrund schon gewirkt hat. Er hat jetzt für die Wahlkampagne zum Beispiel von Kamala Harris gespendet, 50 Millionen im Stillen. Er hat sich aber auch mit Donald Trump letztens getroffen, 3 Stunden zum Dinner, hat danach auch Donald Trump gelobt. Und vielleicht muss man sich den politischen Bill Gates ein bisschen vorstellen wie Windows. Ja? Windows ist halt nicht besonders spektakulär, aber ist mit vielen Systemen kompatibel. Und ich glaube, so etwas Ähnliches kann man über Bill Gates, wenn es um Politik geht, auch sagen.
Aber ist das jemand, dieser Bill Gates, der zu einer Generation gehört, die es so einfach nicht mehr gibt, derer, die da aus dieser Tech-Industrie stammen, die eben in den 70ern, in den 80ern groß geworden sind?
Ja, das weiß ich gar nicht genau, aber es ist natürlich auch so, dass wir heute in einer ganz anderen Welt leben, also in einer Welt, wo diese CEOs einfach ein viel, viel öffentlicheres Leben führen und selber halt auch zu so einer gewissen Marke geworden sind. Bill Gates war ja selber auch eine Marke, aber auch keine positive, ja. Also Ende der 90er Jahre war Bill Gates eigentlich so der Sauron der Tech-Industrie, ja. Also sehr, sehr unbeliebt. Microsoft war da der böse Monopolist, gegen den ja dann auch später ein Verfahren angestrengt worden ist und so weiter. Und wenn wir heute Bill Gates anschauen, dann gilt er ja eher so als Elder Statesman der Tech-Industrie. Aber ich glaube, dass das gar nicht nur so viel mit ihm zu tun hat. Deswegen glaube ich auch nicht so ganz die Geschichte, dass dieses Buch auch nur dazu da ist, das Image aufzupolieren, weil das muss er nämlich gar nicht. Ich glaube, der Aufstieg von Bill Gates zu so einer relativ beliebten Figur hat vor allem auch damit zu tun, dass es andere Figuren gibt, die jetzt eben der Sauron sind. Ja, das war vor vielleicht 5 Jahren Mark Zuckerberg, auf dem sich viel konzentriert hat, viel Kritik. Und das ist heute eben dann Elon Musk. Und ich glaube, dass dann tatsächlich sozusagen auch eine Figur wie Bill Gates, ohne jetzt sein Zutun, dann tatsächlich auch ein bisschen idealisiert wird.
Vielen Dank, Christian Schiffer, über Bill Gates, der jetzt ein Buch über seine Jugend vorlegt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Renate Steininger.
Die französische Schauspielerin Juliette Binoche wurde 2010 bei den Filmfestspielen von Cannes als beste Darstellerin in dem Film »Die Liebesfälscher« ausgezeichnet. In diesem Jahr wird sie dort die Jury leiten. Binoche wird damit Nachfolgerin der US-Regisseurin Greta Gerwig, die im vergangenen Jahr den Vorsitz innehatte. Sie gehört zu den wenigen französischen Schauspielerinnen, die einen Oscar gewonnen haben. Außerdem wurde sie von den 3 größten Filmfestivals in Berlin, Venedig und Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet. Die 78. Filmfestspiele von Cannes finden in diesem Jahr vom 13. bis zum 24. Mai statt. Russlands Präsident Putin will einen internationalen Musikwettbewerb austragen lassen. In einem Dekret heißt es, noch in diesem Jahr solle die Veranstaltung in Moskau stattfinden. Der Wettbewerb mit dem Titel Intervision ist als Konkurrenz zum Eurovision Song Contest gedacht, an dem Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine nicht mehr teilnehmen darf. Zum Leiter des Organisationskomitees wurde der stellvertretende Ministerpräsident Tschernyschenko ernannt. Nach Kreml-Angaben sollen bei der Premiere rund 20 Länder teilnehmen, möglicherweise auch China. Ein Schreibtisch mit Pflanzen und Büchern vor der Breslauer Jahrhunderthalle im Hintergrund. Dieses Gemälde von Oskar Moll aus dem Jahr 1926 ist für das Schlesische Museum im sächsischen Görlitz zurückgekauft worden. Moll lebte von 1875 bis 1947 und war ein Vertreter der sogenannten Breslauer Moderne. Ursprünglich gehörte das Stillleben Echmea Fasciata mit Büchern und Jahrhunderthalle dem jüdischen Kunstsammler Otto Wachenheim. Dieser habe es bei seiner Flucht 1939 in die USA zusammen mit anderen Kunstwerken zurücklassen müssen, so das sächsische Kulturministerium in Dresden. Seine Nachfahren entdeckten es nach Wachenheims Tod im Schlesischen Museum in Görlitz. Das Museum traf mit den Erbinnen und Erben eine Vereinbarung. Sie wurden entschädigt. Dafür kann das Gemälde in der ständigen Ausstellung des Museums bleiben.
Chemnitz vertritt Deutschland auf der internationalen Bühne als europäische Kulturhauptstadt in diesem Jahr und will sich damit natürlich auch befreien vom Image als Aufmarschplatz für Rechtsextreme. Hunderte Veranstaltungen aus allen Bereichen laufen. Eröffnet wurde es vor 3 Wochen. Wir waren live dabei und haben aus diesem Anlass viele getroffen, die Chemnitz ausmachen. Nerit Sommerfeld zum Beispiel, deutsch-israelische Künstlerin und Betreiberin eines Museumscafés in Chemnitz. Ihr Großvater war Geschäftsinhaber in Chemnitz in den 20ern und 30ern und wurde von den Nazis ermordet. Sie kam nach Chemnitz erst voller Skepsis. Ich habe sie in ihrem Café getroffen.
Als ich eben 23 davon gehört habe, dass Chemnitz Kulturhauptstadt wird, habe ich gesagt, Mensch, das, also beziehungsweise nicht ich, sondern andere Leute haben zu mir gesagt, hey, du hast doch dann, weißt du das eigentlich im Kulturhaus? Da habe ich am Anfang gesagt, das interessiert mich nicht. Was will ich in dieser Stadt? Da haben Leute zu mir gesagt, ach, schade, dass sie da sind. Wir haben gehofft, dass sie tot sind. Das war halt 1990. Und heute kann ich verstehen, dass die Leute gedacht haben, okay, jetzt kommen die Wessis, jetzt ist, also ich meine, man hat uns eh alles weggenommen. Und so war es ja auch. Also ich habe so viel Verständnis entwickelt für den Osten und für dieses Abgehängtsein und für dieses, ja, die Wessis kommen halt her und wissen alles besser und können alles besser und nehmen uns alles weg, was gut und teuer ist. Und also das war das Erleben hier, das kann ich schon verstehen.
Aber das waren in den 90er Jahren, jetzt haben wir 2025. Genau. Wie sehen Sie es heute?
Ganz anders. Also 23, wie gesagt, als ich herkam und eigentlich nur ein, zwei Nächte bleiben wollte, dann traf ich erstmal den Mann vom Verwaltungsgebäude des Theaters, den Verwaltungsdirektor, und ich habe durch ihn die allerersten Kontakte zu vielen tollen Leuten, und jeder und jede Person, die ich getroffen habe, war wirklich so, ja, was, du kennst den noch nicht? Ah, da musst du hingehen. Das ist doch toll. Ja. Und dann, ich so, ja, kann man da einen Termin? Ach, ruf einfach an oder so. Es war wirklich so, ehrlich gesagt, sowas kenne ich nur aus Israel oder aus Palästina oder so, wo man einfach jemanden anruft und jemanden kennt, oder jemand ruft an und sagt, du, pass auf, ich sitze hier mit jemandem, kannst du nicht schnell vorbeikommen? Oh ja, gut, ich komme vorbei. Und es ist so schön hier. Und alle Leute ohne Ausnahme waren nur freundlich, nur entgegenkommend, fanden es alle toll, dass ich gesagt habe, ah, ich möchte hier auf dem Grundstück irgendwie Kultur wieder herbringen. Ich möchte ein kleines Kulturzentrum, vielleicht ein Pavillon aufstellen, irgendwas mal. Ich bin ja selber eigentlich Künstlerin. Ich komme ja vom Theater und vom Film. Und so, und gesagt, ich möchte eine Geschichte erzählen. Und ich möchte, dass vor allen Dingen das mal aufhört, dass Gedenken etwas ist, wo man den Kopf schief legt und peinlich berührt ist und nicht das Wort Jude aussprechen kann und dann wieder nach Hause geht und froh ist, dass es vorbei ist. Und so erlebe ich oft so Gedenkveranstaltungen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass man was lernt. Ich meine, alle Leute haben immer von 2018 erzählt. Alle reden davon, dass die Nazis...
Die großen Demonstrationen, also du würdest sagen, wo es hier Ausschreitungen auch gab.
Es gab, ne? Die Ausschreitungen, es gab Mord. Also es war da vorne an der Ecke. Ja, es ist gar nicht weit von...
Wir sitzen hier wirklich nur ein paar Meter davon entfernt.
Genau. Also es gab in der Nähe des Nischels, also des Karl-Marx-Kopfes. Ja, und dann sind da
das die... Das noch bevor sie kamen. Da kannten sie die Stadt noch gar nicht gut.
War ich zwei, dreimal hier gewesen. Und
das hat Sie nicht abgeschreckt, was Sie da gesehen haben und gehört haben?
Naja, es hat mich total abgeschreckt. Das war ja der Grund, dass ich gesagt habe, ich will hier eigentlich nichts mit dieser Stadt zu tun haben. Also 23 habe ich gesagt, ich guck mal, ob man da irgendwas installieren kann. So wirklich so wie mit der Pinzette. Wir machen da was und ich bringe da meine Ideen ein und dann gucken wir mal, ob da irgendjemand das machen möchte. Und ja, eben, und vielleicht die Kulturhauptstadt. Und unterm Strich, was ich sagen will, ist, an diesem Ort können wir zusammenkommen, können uns begegnen, können lachen und singen und gedenken und uns freuen und eben vor allen Dingen als Menschen zusammenkommen. Und das Lernen ist, es darf nie wieder irgendwas auch nur annähernd Ähnliches passieren. Und zwar nicht nur gegen Juden, sondern überhaupt gegen niemanden auf dieser Welt. Und dafür müssen wir einstehen.
Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach, oder? In dem politischen Umfeld, in dem Sie sich hier in Chemnitz und in Sachsen bewegen. Also ich meine, wir sehen das ja, dass bestimmte Parteien hier sehr stark sind, die zum Beispiel die Nazi-Zeit relativieren, die auch gegen Minderheiten argumentieren und deren Rechte vielleicht sogar beschneiden wollen. Das macht sich gerade einfach. Motiviert Sie das eher oder demotiviert Sie das manchmal auch?
Nee, das demotiviert mich überhaupt nicht, weil ich denke, dass das, was diese Parteien da von sich geben, viel zu leichtfertig abgenickt wird von irgendwelchen Leuten, die aus anderen Gründen diese Parteien wählen. Das ist das Gefühl, was ich habe. Das kann ich jetzt nicht wirklich beweisen, außer dass ich sagen kann, meine Erfahrung mit Leuten, denen ich auch hier begegne, und vielleicht Gott sei Dank bin ich noch nicht den Leuten begegnet, die mir einfach gleich eins auf die Mütze geben, weil ich anders bin, weil ich Jüdin bin, weil ich Ausländerin bin, was immer die in mir sehen, keine Ahnung.
Dieser Chanukka-Leuchter hier, hat er schon irgendwelche Reaktionen ausgelöst, die vielleicht... Nur positiv.
Heute ist es so, dass ich Leuten begegne, von denen ich vermuten kann, also sie sagen es mir nicht direkt, aber vermute, dass sie die AfD wählen und die auch ab und zu mal so einen dummen, rassistischen Spruch von sich geben, mit viel Unbewusstheit. So, ach, wenn der blöde Muslime im Dienst ist, da weiß ich ja auch wieder nicht, wo der Schlüssel hängt. Sowas, ne? Es ist schlimm und es ist nicht nett, aber es ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, diese Person würde gewalttätig werden oder würde zustimmen, wenn man zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Nazis kämen und sagen, also die Sommerfeld muss jetzt mal hier weg. Wie auch immer. Die weisen wir jetzt aus oder der schlagen wir den Schädel ein oder sowas. Ich glaube, solche Personen würden es nicht gut finden. Ob sie sich da wirklich positionieren würden. Ich meine, ich lege für niemanden mehr eine Hand ins Feuer. Es gibt nichts, was es nicht gibt, also auch an schrecklichen Dingen.
Aber die Wahlergebnisse sind ja zumindest in Sachsen relativ eindeutig.
Absolut eindeutig. Und das ist, also ist nicht ermutigend, auf jeden Fall.
Es gibt ja diesen Vorwurf, dass das nicht genug thematisiert wird hier bei der Kulturhauptstadt. Also die gesamte Thematik Rechtsextremismus. Würden Sie, ich höre aus Ihren Worten, dass Sie das auch gar nicht so wichtig finden, das zu thematisieren für die Kulturhauptstadt?
Das sagen wir so. Ich finde, dass wenn man sehr viel Energie in etwas so Negatives steckt, füttert man ja dieses Negative. Das ist eine ganz allgemeine Aussage, die ich grundsätzlich habe. Das habe ich in der Erziehung meiner Kinder mitbekommen. Also wenn man ständig nur drauf fokussiert ist, was nicht funktioniert und was nicht, und jetzt hast du schon wieder und warum ist das jetzt so und so weiter. Und ich weiß, dass es hier richtig krasse Gewaltbereitschaft gibt und krassen Rassismus gibt. Und das kann man nicht akzeptieren. Das ist für mich ganz klar. Also insofern finde ich, natürlich muss man da auch den Blick drauf haben. Aber sich total darauf zu fokussieren, während 100.000 Menschen hier Party machen und sich freuen und immerhin, und das ist ja auch der Slogan, wir sind mehr, immerhin 70% haben nicht die AfD gewählt. Das muss man auch mal sagen. Also 70% ist mehr als doppelt so viel als die, die die AfD gewählt haben. Wir sind mehr. Und lasst uns doch das irgendwie auch zeigen und feiern und vielleicht auch unsere Intelligenz und unsere Fähigkeiten nutzen und sagen, Leute, setzt euch mal an den Tisch. Und zwar mit dem Muslim und mit der Jüdin und mit dem Atheisten und mit dem Schwarzen und mit der Frau, die ein Kopftuch trägt und mit der, die nicht Deutsch spricht und so weiter. Und was ist jetzt euer Problem? Also ich würde das mal konfrontieren, auf die Art und Weise. Und ich denke, wahrscheinlich ist es bei einigen Leuten eh zu spät, aber vielleicht kann man das mit jungen Menschen machen. Die Menschen spüren zu lassen, dass uns eben viel, viel mehr eint, als was uns trennt. Und das muss man den Leuten zeigen. Die meisten wissen das nicht. Und ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Ich habe das beste Beispiel in Israel. Ich bin ja in Israel aufgewachsen. Ich habe auch wieder in Israel gelebt. Und bin 2007, also mit meiner Familie, richtig wieder eingewandert nach Israel und bin aber 2009 zurückgekommen.
Warum?
Weil es schrecklich war, weil Israel sich damals schon in eine Richtung bewegt hat und verwandelt hatte, in der es jetzt angekommen ist, nämlich rechtsradikal. Also damals habe ich vorsichtig manchmal gesagt, es ist ja faschistoid, was der eine oder andere Minister sagt. Heute sagen sie ja von sich selber, dass sie Faschisten sind und sind stolz darauf. Und was das mit der israelischen Gesellschaft macht, nämlich diese totale Trennung von allem, was arabisch und vor allem palästinensisch ist. Totale Trennung. Es darf ja überhaupt nicht mehr begegnet werden. Das heißt, es gibt mehr als eine Generation von Israelis und Palästinensern auf der anderen Seite, die haben noch nie einen echten Menschen gesehen von der jeweils anderen Seite. Die wissen gar nicht, dass die zwei Augen und eine Nase haben und reden und riechen und essen und alles andere. Das wissen die gar nicht.
Sind Sie mit diesem Thema auch konfrontiert in Chemnitz, dass Sie als Israelin wahrgenommen werden, also jetzt gerade in diesem aktuellen Konflikt?
Ja, durchaus.
Also, wie, in welcher Form?
Naja, ich bin ja auch politisch immer sehr aktiv gewesen und...
Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern.
Dieses Bündnis BIP, heißt BIP jetzt, und damals war mir klar, wir müssen vor allen Dingen etwas gegen die Besatzung tun. Und nun ist es so, dass natürlich diese Besatzung praktisch nur die Spitze des Eisberges ist von all dem, was in diesen ganzen Jahrzehnten letzten Endes seit der Staatsgründung passiert ist. Und wenn man es genau nimmt, sogar müsste man noch weiter zurückgehen, wenn man historisch einfach noch mehr verstehen möchte. Ich denke, wir müssen auch unsere Schuld anerkennen, was uns Israelis angeht. Also wir haben Palästinensern zum Großteil Land weggenommen, haben es nicht restituiert, haben nicht dafür gesorgt, dass die geflohen sind, ein Rückkehrrecht haben, obwohl es ihnen zugesichert ist. Seit 67 besetzen wir auch noch den restlichen Teil des Landes, 22% des ursprünglichen Palästina, was ihnen zumindest irgendwie zugesprochen worden wäre. Und ich habe mich sehr, sehr viel mit Palästinensern befasst und ich war viel in Palästina und ich habe sehr, sehr enge Kontakte und habe wirklich die letzten 15 Jahre, kann ich sagen, die ganze Geschichte und alles sehr, sehr, sehr genau studiert und bin auch immer ständig auf dem Laufenden, habe mit sehr vielen Aktivisten auf beiden Seiten zu tun, sowohl in Israel als auch in Palästina und weiß darum, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft einfach in etwas abrutscht, was immer, immer tiefer geht und welche Mechanismen da auch greifen. Also Mechanismus von Angst, das ist das beste Mittel überhaupt, um so eine Gesellschaft einfach in einer Art Schockstarre verharren zu lassen. Ja, und dann passieren natürlich auch so schreckliche Sachen wie der 7. Oktober, der eine Katastrophe war, nicht nur für die Opfer dieses Tages, sondern für alle. Ja? Also eine absolute, unverzeihliche Katastrophe. Und das gibt scheinbar den Rechten dann Recht. Ich glaube aber, wenn man das tiefer anschaut, ist es eben nicht so.
Eine abschließende Frage, wenn Sie jetzt nach vorne schauen auf dieses Kulturhauptstadtjahr, damit begannen wir ja unser Gespräch, auch wenn Sie jetzt nicht direkter Teil dieses Kulturhauptstadtjahres sind, aber dennoch natürlich ja, indirekt dabei sind, einfach ja, durch klar. Ihre Persönlichkeit, ja, durch direkt. Das Café. Ja, der, ja das durch Café, die sind Künstlerin, sie sind, betreiben dieses Café und so weiter. Was erhoffen Sie sich eigentlich von dem, was hier passiert in diesem Jahr für Chemnitz?
Ich erhoffe mir, dass Chemnitz noch offener wird, also so offen, wie es sich mir persönlich präsentiert hat, dass es sich auch vor allen Dingen den Chemnitzern so präsentiert. Dass die Chemnitzer, also ich rede oft mit Chemnitzern und die sind dann, ja, Chemnitz und so, ja, immer, ja, also da gibt's so dieses Muffelige, ne? Und ich sage denen oft, hey, eure Stadt ist toll. Es gibt so viel hier. Es gibt so viel Kunst, es gibt Kultur, es gibt eine Subkultur. Es gibt ganz offene, tolle Menschen. Und ihr seid klasse. Und ihr seid abgehängt worden in den letzten Jahrzehnten. Aber es geht jetzt aufwärts. Es sieht anders aus. Und guck mal, ich komme und ich bin nicht die Einzige. Also hier vorhin saß hier ein Mitschüler meines Mannes, der eben auch aus Bayern seit kurzem hier in Chemnitz sich niedergelassen hat. Ich kenne etliche Leute, die nach Chemnitz kommen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Also wirklich, man kriegt echt was dafür, für sein Geld, wenn man hier ist. Es ist so viel Potenzial da, weil so vieles so unfertig ist. Ja? Also es gibt so viel Leerstand, immer noch. Das kann man betrachten als, oh Gott, was für eine Geisterstadt und wie verlassen. Man kann aber auch sagen, hey, hier ist noch so viel möglich. Hier hat man ein Stadttheater, was richtig, ja, ein Fünf-Sparten-Haus mit einem Puppentheater, also was seinesgleichen sucht in Deutschland. Richtig tolle Sachen, die hier passieren. Und Projekte und alles Mögliche. Also hier geht schon was.
Danke, Nerin Sommerfeld. Dankeschön für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Gehen wir von Chemnitz nach Amsterdam. Dort ist jetzt ein Schüler von Rembrandt zu sehen, der die Illusion in der Kunst auf die Spitze getrieben hat. Kerstin Schweighöfer hat sich umgeschaut.
Eine Butzenscheibe in einem verwitterten Gemäuer. Ein alter Mann streckt den Kopf heraus. Freundlich schaut er den Betrachter an, als wolle er sagen, »Was machst du denn hier? Komm rein!« Vor ihm auf der Fensterbank liegt eine weiße Feder. Der Wind könnte sie jeden Moment wegpusten. Ist sie wirklich nur gemalt? Auch die raue alte Hausfassade, von der das Bild eingerahmt wird, sieht täuschend echt aus. Man ist versucht, mit der Hand darüber zu streichen. Dieses Gemälde aus Wien mit dem lebensgroßen Kopf des alten Mannes gehört zu den verblüffendsten Augenbetrügerbildern von Samuel van Hoogstraten. Nicht umsonst gilt der Niederländer als 3D-Maler des 17. Jahrhunderts, erklärt Sammlungschef Epco Rünia vom Rembrandt-Haus in Amsterdam.
Man denkt, man sieht etwas aus der wirklichen Welt und muss dann entdecken, dass es bloß gemalt ist. Wie kein anderer wusste van Hoogstraten, mit unserer Wahrnehmung zu spielen. Der Illusionismus zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk.
Van Hoogstraten zählte zu den begabtesten und ehrgeizigsten Lehrlingen von Rembrandt. Der hatte gerade die Nachtwache vollendet, als der gut 20 Jahre jüngere Maler aus Dordrecht bei ihm im Atelier zu arbeiten begann. Oben unterm Dach im heutigen Rembrandt-Haus.
Van Hoogstraten hat ein Handbuch über die Malerei verfasst und darin beschreibt er, wie schlimm er es als Schüler fand, wenn er vom Meister gerügt wurde. Dann fing er an zu weinen, dann übte er so lange, bis Rembrandt zufrieden war. Er kannte kein Aufhören und vergaß sogar das Essen. Er war wirklich fanatisch.
Gesellschaftlich war van Hoogstraten weitaus angesehener als sein Lehrer. Der hat Amsterdam nie verlassen. Sein Schüler hingegen machte in Wien als Hofmaler von Kaiser Ferdinand III. Karriere und verblüffte später in London auch den britischen Adel mit seinen Gemälden. Die Basis dieser Karriere jedoch wurde in Amsterdam gelegt, hier im Rembrandthaus, wo der Meister dem Schüler die nötigen Kniffe und Techniken beibrachte. Zum Beispiel die Linearperspektive, wie sich mit Linien und einem Fluchtpunkt Tiefe erzeugen lässt und Objekte oder Gliedmaßen, wenn man sie stark verkürzt darstellt, aus dem Bild herauszuragen scheinen. So wie der Arm des Wiener Grafen Ferdinand von Werdenberg, der auf seinem Porträt dem Betrachter die Hand entgegenstreckt. Eine Hommage an Rembrandt, denn auch einer der beiden Anführer der Nachtwache, Kapitän Franz Banning-Kock, macht genau diese Handbewegung. Kniff 2, einen Rahmen schaffen, mit Hilfe von Vorhängen, Tür- oder Fensterrahmen, aus denen sich Personen herauslehnen, wie der alte Mann auf dem Bild aus Wien. Kniff 3, das Spiel mit Hell und Dunkel.
Wenn in einem dunklen Raum ein Objekt stark beleuchtet wird, scheint es nach vorne zu rücken, aus dem Bild heraus.
So wie der Unterarm eines jungen Mannes auf einem weiteren Porträt. Er hat ihn auf den Bilderrahmen gelegt. Der Stoff seines weiten Ärmels scheint über den Bildrand hinaus in die Welt des Betrachters zu fallen. Van Hoogstraten hat den reich verzierten Stoff täuschend echt dargestellt. Das ist Kniff 4, die extrem realistische Darstellung unterschiedlichster Materialien, Stein, Glas, Stoff oder Leder. Wie virtuos der Niederländer diese Technik beherrschte, beweisen seine berühmten Steckbrettstillleben, ein von ihm erfundenes Genre. Zu sehen ist eine Art Pinnwand, aber dann ohne Nadeln. Stattdessen wurde das Brett mit Bändchen bespannt, hinter die sich alles Mögliche stecken ließ. Briefe, Perlenketten, Handschuhe, eine Schere, ein Kamm. Hier zieht Van Hoogstraten alle Register und treibt den Illusionismus auf die Spitze.
Das ist echt 3D-Malkunst des 17. Jahrhunderts. Rembrandt hat nur am Bild ran mit Trompe-l'œil-Effekten gespielt. Van Hoogstraten hingegen geht sehr viel weiter. Bei ihm wird der Illusionismus zum eigentlichen Bildthema.
Auch der Kaiser in Wien soll ihm auf den Leim gegangen sein und habe die Hand ausgestreckt, um nachzuprüfen, ob Perlenkette und Schere wirklich nur gemalt waren. Ein Impuls, der auch die Besucher dieser Ausstellung erfassen dürfte. Anders als der Kaiser aber müssen sie ihn unterdrücken, denn anfassen verboten, leider.
Der Illusionist Samuel van Hoogstraten in Amsterdam, für uns besichtigt von Kerstin Schweighöfer. Ein Palästinenser in Texas? Ja, bei Netflix, eine der beiden Serien, die Simone Schlosser vorstellt.
Darf man darüber wirklich Witze machen? Diese Frage ist so alt wie Comedy selbst. Vermutlich ist sie sogar noch älter. Aber wenn die Erfahrung eins zeigt, dann je schwieriger die Lage, desto besser der Humor. Das gilt jedenfalls für die Comedy-Serie Mo. Die heißt wie ihre Hauptfigur. Mo ist Palästinenser Mitte 30 und als Kind in die USA gekommen. Aber seitdem wartet er auf ein Visum. Die Serie erzählt von seinem Alltag. Es ist eine Geschichte über Bürokratie, Familie und die Situation im Nahen Osten.
Mohammed Najjar, wann ist Ihr Geburtstag? 9/11?
Ist er tatsächlich.
Ah, richtig lustig.
Die Hauptrolle spielt der Comedian Mo Amer, der die Serie auch geschrieben hat. Zum Teil nach seinen eigenen Erfahrungen. Mo hat die Statur von Mafia-Boss Tony Soprano und eine ähnlich schlechte Selbstbeherrschung. Er lebt zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder, der auf dem Autismus-Spektrum ist, in einem kleinen Haus in Houston. Mo hat kein eigenes Zimmer, keinen festen Job und vor allem keinen Pass. Und seine katholische Freundin Maria, mit der er seit mehr als 2 Jahren zusammen ist, wartet noch immer darauf, dass er sie endlich seiner Mutter vorstellt.
Was? Du kennst meine Mutter nicht.
Weil du nicht willst, dass ich sie sehe.
Hast du doch, letzte Woche.
Ich habe Hallo und Wiedersehen gesagt, wie immer.
Mo steht in der Tradition anderer Serien, wie Atlanta von Donald Glover oder Rami von Rami Youssef, der auch hier am Drehbuch beteiligt war. Die Serien erzählen mit Wut und Witz über Figuren abseits des weißen Mainstreams. Und gerade die Geschichte von Mo könnte kaum aktueller sein. Zu Beginn der neuen Staffel steckt Mo in Mexiko fest, verschleppt von der Olivenmafia. Aber ohne Pass lässt man ihn nicht zurück. Also versucht er illegal in die USA zu kommen, wird erwischt und landet in einem der gefürchteten Grenzlager. Und um es mit den Worten von Mo zu sagen, nur ein Horrorfilm könnte schlimmer sein.
Hey, Al-Qaida.
Was jetzt? Komm ich in das Badezimmer aus Saw?
Die Serie spielt noch vor der Wahl von Donald Trump und vor dem 7. Oktober und dem Angriff der Hamas. Das war eine bewusste Entscheidung, wie die Macher in Interviews sagen. Sie wollten den Krieg nicht über die Figuren stellen. Und so wird zwar viel gestritten über Israel und Palästina und über die Frage, ob man das noch Konflikt nennen kann. Aber meistens geht es dabei vorwiegend ums Essen. Selten waren Falafel und Hummus politischer.
Die Polizei.
Besten Dank, Karen. Haben Sie Spaß dran, mich auszuliefern? Essen Sie lieber den Kack-Hummus da.
Hat er gerade Hamas gesagt?
Was waren das noch für Zeiten damals, als es nur ein, zwei Streamingdienste gab und alle die gleiche Serie geschaut haben? Was hätte man wohl sonst getan am Ende jener roten Hochzeit in Game of Thrones, wenn man niemanden gehabt hätte, mit dem man am nächsten Tag darüber hätte sprechen können? Vielleicht sind sie auch deshalb seltener geworden, diese Momente in Serien, in denen man denkt, was war das denn jetzt bitte gerade? Die gute Nachricht, es gibt wieder eine solche Serie, die mit einem riesen Twist beginnt. Die schlechte Nachricht, man muss jemanden finden, der dasselbe Abo hat. Die Rede ist von Paradise auf Disney Plus.
Wir sind offiziell im Lockdown, melden Sie es. Wildcat ist tot. Es ist ein Code Red.
Die Serie beginnt wie ein typischer Thriller. Der US-Präsident wurde ermordet, wichtige Dokumente wurden gestohlen und sein Leibwächter beginnt zu ermitteln. Noch am Ende der ersten Folge wird allerdings klar, das hier ist etwas ganz anderes. Mehr soll auch gar nicht verraten werden. Außer, es bleibt so spannend, wie es begonnen hat. Gemacht hat Paradise Dan Fogelman. Der wurde mit der Serie This Is Us bekannt, die in den USA ein riesiger Erfolg war. Denn hinter dem Familiendrama steckt eine überraschend ausgeklügelte Erzählstruktur. Und genau das gilt auch für die neue Serie Paradise. Hier und da fehlt den Figuren ein wenig die Tiefe und sie wirken etwas zu gut angepasst, gemessen an dem, was ihnen widerfahren ist. Aber hier geht es nicht um die Psychologie. Hier geht es vor allem darum, zu unterhalten. Und das macht die Serie auf eine Weise, die selten geworden ist.
Simone Schlosser über Paradise bei Disney Plus und Mo bei Netflix. Und aus den Feuilletons vom 5. Februar ist das hier Gregor Sander.
Ist KI-produzierte Musik Diebstahl? So sieht das zumindest die GEMA, ein Verein zur Verwertung von Urheberrechten, der immer dann Geld einnimmt, wenn Musik öffentlich abgespielt wird. Das sind letztlich alles geklaute Lieder, behauptet GEMA-Chef Tobias Holzmüller im Interview mit der Tageszeitung Die Welt und erklärt, warum nun gegen OpenAI und Suno Inc., einen der führenden KI-Songgeneratoren, geklagt wird. Wir haben für die Klage Fälle ausgewählt, bei denen ein KI-generierter Song so nah am Original ist, dass er eigentlich ein Plagiat ist. Die KI spuckt Songs aus, die wie eine schlechte Coverversion des Originals klingen. Laut Holzmüller war es nicht schwer, Beispiele zu finden. Dieses Bass-Intro bei Daddy Cool, das Frank Farian für Bonnie M. geschrieben hat, da hören Sie nach zwei Takten, welcher Song jetzt kommt. Dabei haben die meisten Musiker nichts gegen eine Wiederverwertung ihrer eigenen Arbeit, wenn denn dafür bezahlt wird, wie der GEMA-Chef betont, denn beim Sampling geht es natürlich auch um die Nutzung von Originalsounds. Die Großmeister der legalen Wiederverwertung vorhandener Musik waren in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Kruder und Dorfmeister, die Max Fellmann in der Süddeutschen Zeitung so beschreibt. Ihren Ruhm verdankten sie den Überarbeitungen, die sie für andere anfertigten, für Depeche Mode, Rockers Hi-Fi, Madonna, Ronnie Size. Und ein bisschen auch den vielen Geschichten darüber, welchen Giganten sie den Remix-Wunsch mit größter Frechheit oder Lässigkeit abgesagt hatten, etwa David Bowie oder U2. Nun treten die DJ-Legenden auch wieder auf und präsentieren noch einmal die berühmten K&D-Sessions live, und zwar in klassischen Konzertsälen mit echten Musikern. Fellmann war im Konzertsaal Isar Philharmonie in München dabei und rekapituliert: Da spielt also nicht eine Band ihre Hits von früher, sondern Bearbeiter spielen ihre Versionen der Musik anderer, die sie vor vielen Jahren produziert haben, ohne die Musiker der Originale. Ein bisschen lustig Meta-Meta ist das schon. Amüsiert hat sich der SZ-Kritiker trotzdem und auch die beiden Altmeister wurden durchaus gebraucht. Mal spielt Dorfmeister Flöte oder Gitarre, mal nimmt Kruder einen Drumstick und spielt mit einer netten Mischung aus heiligem Ernst und Selbstironie genau einen Schlag pro Takt auf einem elektronischen Drumpad. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat Andreas Kilb ein Biopic über Maria Callas gesehen, aber schon die Überschrift lässt nichts Gutes ahnen. Eine Diva wird verdünnt, heißt es über Pablo Larraíns Film Maria mit Angelina Jolie. Mit dem Äußeren ist Kilb noch ganz zufrieden. Gäbe es einen Preis für die allerähnlichste Maria Callas Darstellerin, Jolie würde ihn gewinnen. Aber bei einem Film über eine Operndiva geht es eben auch um den Gesang und spätestens da war es dem FAZ-Kritiker sowohl zu viel als auch zu wenig. Larraín wollte die Ähnlichkeit noch weiter treiben und ließ die Schauspielerin Gesangsunterricht nehmen, um ihre Stimme mit der von Callas digital überblenden zu können. So hört man jetzt ein bisschen Callas und ein wenig Jolie, ohne dass die Mischung der beiden zur Verschmelzung von Abbild und Vorbild im Mindesten beitragen würde. Die eine verdünnt die andere und der Film verfehlt beide. Lust auf Film will uns die Berlinale-Chefin Trisha Tuttle im Tagesspiegel machen, auch wenn selbst sie betont, dass es gerade Wichtigeres gibt. Wir arbeiten in einer Öffentlichkeit, die sich im Moment aus gutem Grund mehr für Geopolitik als für das Kino interessiert. In diesem Umfeld nähern sich viele Menschen auch dem Kino mehr thematisch und fordern von den Festivals eine klare politische Haltung. Dies sei für das in der nächsten Woche beginnende Filmfestival gelungen oder wie es Trisha Tuttle ausdrückt, es wäre das Ende, wenn wir nicht die Kunstfreiheit verteidigen.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 5. Februar. Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer auch als Podcast.